hören den Springer Medizin Podcast.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge, die erste im neuen Jahr, unseres Podcastes, Springer Podcastes, die Innere Medizin in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Willkommen draußen an Ihren Endgeräten, Tablets oder Dampfradios, wo immer Sie und wie immer Sie uns zuhören. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Frau Professor Dr. Ulrike Denzer, die im Moment die Sektion Endoskopie am Uniklinikum Marburg leitet. Sie hat einen ganz spannenden Werdegang. Sie kommt nämlich von der Mosel und zwar von der guten Seite von Bernkastel-Kues, da wo die Südhänge sind. Warum erwähne ich das? Sie stammt nämlich aus einer Weinbaufamilie und ich habe meine gesamten Schulferien in Weinbergen an der Mosel verbracht, nicht weit von Bernkastel-Kues. Sie hat dann in Mainz studiert, hat sich gegen den Weinbau und für die Medizin entschieden und ist ein anderes Weinbaugebiet, nämlich nach Mainz gewechselt, hat dort Medizin studiert, ist dann von Professor Karl-Hermann Mayer zu Büchenfelde eingestellt worden, noch als Assistentin, hat dann ihre medizinische Ausbildung in der inneren Medizin, dann in der Gastroenterologie in Mainz gemacht, ist dann mit Ansgarlose nach Hamburg gegangen, war dann in der Klinik für Endoskopie, nachdem sie Gastroenterologie gelernt hat und ist, ich glaube, seit wann, Uli, bist du jetzt in Marburg?
Seit Ende 2016 in der Uniklinik Marburg als Sektionsleiterin.
Mein Gott, das sind auch schon wieder 10 Jahre. Und demnächst besuchst du uns in München, habe ich gesehen, auf einem Programm zur Kolonkarzinomvorsorge auf einem sehr großen Forum. Dürfen wir dich dann hier begrüßen. Worüber wir heute sprechen ist, rettet Kolonkarzinom, Vorsorge, Screening, Prävention, tatsächlich Leben, wie macht man es am besten? Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Wir kennen ja den Test auf okkultes Blut seit Ismar Boas. Der hat es eigentlich erfunden um die Zeit des Ersten Weltkrieges herum. Wir haben dann in Deutschland diese Quajak-Tests, der Hämokkult-Test, viele Jahre opportunistisch eingesetzt und erst seit 2002 war Deutschland das erste Land, was tatsächlich eine Vorsorge-Koloskopie in Konkurrenz zum Bluttest eingeführt hat. Das ändert sich immer weiter. Die Altersgrenzen werden verschoben. Es kommen neue Tests auf okkultes Blut raus, aber die Koloskopie ist immer noch eine Methode, die damit konkurriert. Wie ist denn die heutige Situation, Uli?
Also die Situation ist länderbezogen unterschiedlich. Das muss man sagen, wenn man so mal nach Europa in die anderen Länder schaut und auch nach USA zum Beispiel. Wir sind ein Land, das sehr koloskopiebasierend das Screening macht, beziehungsweise die Vorsorge macht. Die anderen Länder zum Teil eher mit dem FIT-Test, also dem fäkalen Immuntest auf okkultes Blut im Stuhl.
Der sehr viel sensibler ist als der alte Quajak-Test, den Ismar Boas erfunden hat.
Auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt in diese Ecke schauen, dann fällt man, wenn man überlegt, will man jetzt lieber den FIT-Test machen oder will man jetzt lieber zur Vorsorgekoloskopie gehen, kann ja jeder für sich entscheiden, wie er es gerne machen möchte, über 2 Studien. Und 2, die eine im Norden und eine im Süden Europas gemacht worden sind, interessanterweise. Die Koloskopie-Studie kommt aus der Arbeitsgruppe von Herrn Brettauer in Norwegen, wurde dann zum Teil mit 3 Ländern gemacht, Polen und Schweden noch dabei, heißt Nordic Trial und hat ja viel Diskussionsstoff in den letzten Kongressen geboten.
Warum? Weil sie gesagt hat, Leben retten tut ihr eigentlich nicht, aber die Rate an Kolonkarzinom sinkt um 30%. Man hätte ja mehr erwartet eigentlich.
Man hätte mehr erwartet. Die Kolorektalkarzinom-Mortalität ist auch gesunken, aber im Prinzip nur bei dem Anteil bei Patienten, die natürlich auch an der Screening-Vorsorge-Koloskopie teilgenommen haben.
Ja, das ist ja immer schwierig. Wenn man sagt, ich nehme 100.000 Patienten und mache Screening versus Nicht-Screening und wenn dann nur 20% zum Screening gehen, muss man ja eigentlich die bewerten, obwohl es natürlich statistisch sauberer ist, alle zu bewerten.
Richtig.
Man testet dann, bringt das Einladungsverfahren etwas und nicht bringt eine durchgeführte Koloskopie etwas? Oder sehe ich das falsch?
Das ist richtig. Wir testen ja einmal, wie viele Partizipierende nehmen denn überhaupt teil. Und in der Einladungsgruppe haben halt nur 40, also genau genommen 42%, die Koloskopie in Anspruch genommen, die anderen eben nicht. Aber in dieser Gruppe gab es dann ein relevant gesenktes Kolorektalkarzinomrisiko und auch eine Senkung der Mortalität. Und das ist immer das Problem, dass wir natürlich nur das bewerten können, inwieweit die Leute dann wirklich teilnehmen, ist eine andere Frage. Es gab danach, das habe ich nochmal nachgeschaut, noch eine Modeling-Studie, die haben das hochgerechnet, wie das wäre mit einem komplizierten Netzwerksimulationsmodell. Die Studie ist in Gastroenterology 23 dann von Vandenberg erschienen. Die haben die Screening-Teilnahmenraten mal ein bisschen variiert und sind gestartet bei der 42% Inzidenz aus der Nordic-Studie und haben das dann hochgerechnet auf eine 100% Inzidenz. Und natürlich geht die Senkung der Mortalitätsrate, die dem Kolorektalkarzinom geschuldet ist, deutlich hoch, wenn mehr Leute sich testen lassen, also mehr Leute die Vorsorgekoloskopie wahrnehmen.
Wie viel sind es in Deutschland? Ich habe mal 20% gelesen. Es ist von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich. Ich weiß, dass es bei Frauen doppelt so hoch ist wie bei Männern, weil Frauen ja auch andere Vorsorgeprogramme viel regelhafter in Anspruch nehmen, die es für Männer gar nicht gibt. Mammakarzinom, Zervixkarzinom. Liegen Sie immer noch bei so 20% bei Männern und 40% bei Frauen oder ist es doch schlechter geworden?
Also das ist auch mein letzter Stand. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Aspekt von sozialem Status, Einkommen und Bildung, der da auch noch eine Rolle spielt. Da wird aber im Moment mehr untersucht. Da habe ich nur eine Studie im Vorschlag mal neulich gesehen, die auch gesagt haben, wenn wir natürlich sozial schwächere Regionen haben, da haben wir nochmal eine schlechtere Teilnahme am Vorsorgeprogrammen insgesamt und auch die Vorsorgekoloskopie. Ich hatte, jetzt weiß ich nicht mehr wo, das war eine Landkarte gesehen, die zeigte, dass in unterschiedlichen Teilen, zum Beispiel rund um Duisburg, die Vorsorgewahrnehmung deutlich geringer war, je nachdem, wie da der soziale Status auch natürlich zuwanderungsbedingt dann aussieht und Einkommen.
Das sagen ja auch einige Kritiker der Vorsorgeuntersuchungen, dass sie sagen, die Menschen, die Vorsorge in Anspruch nehmen, egal ob das jetzt Kolonkarzinomprävention ist oder was anderes, leben nicht deshalb länger, weil die Vorsorge so gut ist, sondern weil sie ohnehin gesünder, klüger, sich besser ernähren, mehr Sport treiben und einen höheren Bildungsstand haben. Das kann man so stehen lassen. Aber wenn man jetzt unsere Zuhörer anspricht, die ja das ihren Patientinnen und Patienten empfehlen sollen, dann würdest du schon sagen, dass zumindest die Kolonkarzinomrate sich deutlich senkt. Durch egal, welchen Test man macht. Die Spanier haben ja die zwei Tests verglichen. Den Stuhltest alle 2 Jahre, wo man versucht, okkultes Blut nachzuweisen. Und die Koloskopie, die, wenn man gar nichts findet, bei exzellenter Untersuchung erst nach 10 Jahren wiederholen muss.
Genau, die haben das ja sehr strukturiert gemacht. Die Patienten wurden entweder dem Arm zugeteilt, alle 2 Jahre einen Stuhltest per FIT, mussten sie dann auch 5-mal machen, also über 10 Jahre im Idealfall. Oder die Zuteilung zur randomisiert in einen Vorsorgekoloskopie. Und die haben hier zeigen können, dass es keinen Unterschied gibt in der Sterblichkeit, also Mortalität für kolorektales Karzinom, in der Inzidenz für kolorektales Karzinom und in der Gesamtmortalität zwischen den beiden Randomisierungsarmen. Das hat ziemlich für Wirbel gesorgt. Was es gab in der Subgruppenanalyse, ist ein kleiner Vorteil für die Koloskopie in der Detektionsrate sogenannter fortgeschrittener kolorektale Läsionen. Das sind also noch keine Tumorläsionen, aber halt größere Polypen, High-Grade-Polypen, die etwas besser detektiert wurden durch die Vorsorgekoloskopie. Aber das war eine Subgruppenanalyse und insofern halt nicht primäres Ziel der Studie. Das wird ja dann auch immer nochmal kritisch diskutiert, was die dann im Endeffekt auch wert ist. Was bei der Studie aber auch interessant war, ich habe mir da die Zahlen für die Teilnahme nochmal angeschaut, dass sowohl in der Intention-to-Screen-Analyse als auch nachher in der per Protokoll Teilnahmerate. Die Koloskopie wurde im Prinzip in 31% der Fälle wahrgenommen, in der Fit-Test in 39% und in dem per Protokoll, also wie es dann auch wirklich war, wenn die Patienten auf eigenen Wunsch geswitcht haben, war es in Spanien so, dass ein paar dann doch lieber den Fit-Test wollten. Also der Fit-Test blieb bei 39% Teilnahmerate und die Darmspiegelung sank dann auf 20%, weil einige Patienten gesagt haben, nee, ich nehme lieber den Fit.
Ah ja.
Und das ist wahrscheinlich ein wenig auch der Sozialisation geschuldet, kann ich mir vorstellen.
Man muss ja unterscheiden zwischen Screening auf frühe Krebsform. Das tun wir beispielsweise beim Cervixkarzinom, das tun wir beim Mammakarzinom, das tun wir auch beim Prostatakarzinom. Da ist immer die Idee dahinter, wenn wir den Krebs früh finden, steigen zwar die Diagnoseraten an, aber am Ende sterben nicht so viele Patienten, weil er im frühen Stadium besser behandelbar ist als im späten Stadium. Die Koloskopie macht ja etwas anderes. Sie screent ja nicht nur auf frühen Krebs, sondern sie verhindert die Entstehung von Krebs dadurch, dass man noch benigne Polypen, die dann irgendwann maligne werden könnten, abträgt, bevor sie, also es ist eine wirkliche Präventionsmaßnahme. Das muss man, glaube ich, unterscheiden. Beim FIT ist das nicht so klar. Der FIT entdeckt eigentlich, wenn man die Sensitivität, wie sie jetzt ist, einsteckt, nur Krebs. Und nicht Polypen. Wenn man ihn dann sehr viel sensitiver macht, was man leicht drehen kann, dann vielleicht auch noch größere Polypen, aber dann gehen die Koloskopieraten so schnell hoch, dass man eigentlich gleich koloskopieren kann.
Genau. Die Subgruppenanalyse zeigt ja genau das. In der Koloskopierate haben wir mehr Advanced Adenomas, also mehr fortgeschrittene Läsionen, die noch kein Krebs sind, die dort gefunden wurden in der FIT-Studie und dann auch hoffentlich auch ordentlich entfernt wurden. Davon gehe ich jetzt aus. Der FIT-Test schafft das natürlich nicht.
Wir haben ja jetzt ein Einladungsverfahren, sodass man eigentlich Hausärzte, niedergelassene Chirurgen, übrigens auch Frauenärzte. Ich frage mich, warum nicht Zahnärzte, weil zu niemand gehen Patientinnen und Patienten so regelmäßig und so treu wie zu ihrem Zahnarzt. Also ich habe mal versucht, ein Projekt zu machen, wo wir Zahnärzte motivieren sollten, zum FIT-Test aufzufordern. Ist bisher noch nicht angekommen. Und wenn der Test dann positiv ist, dann gibt es eine Einladung zur Koloskopie. Der Nachteil ist ja, dass man das alle 2 Jahre machen muss, während man die Koloskopie in viel größeren Intervallen machen muss. Warum machen wir in Deutschland viel mehr Koloskopien, als FIT-Test einzusetzen?
Ich glaube, die Geschichte ist ja, wenn ich mich recht entsinne, geht ja auch die Förderung der Vorsorgekoloskopie auf zum Beispiel die Burda-Stiftung zurück oder wurde da sehr stark unterstützt. Und das war damals ein sicher guter Angang, der diese Tradition in Deutschland, mehr Vorsorgekoloskopie zu machen, dann auch in die gesetzlichen Rahmenbedingungen integriert hat, sodass die Vorsorgekoloskopie auch als solche, als Vorsorgeleistung auch ausreichend vergütet wird.
Ja.
Was vielleicht in anderen Ländern anders aussieht. Da müsste man nochmal reinschauen in die verschiedenen europäischen Länder. In den USA ist es sicherlich kein Problem, auch die Vorsorgekoloskopie gut zu vergüten.
Also sie ist viel besser. Die Beträge, die der Koloskopiker kriegt, sind 5-mal so hoch wie in Deutschland.
Das ist für fast alle gastroenterologischen Leistungen, glaube ich, dort so.
Ja.
Und deswegen ist hier auch, ich glaube, in Folge auch dieser Bemühungen um die Burda-Stiftung und Professor Riemann, wenn ich mich da noch recht entsinne, dann die Vorsorgekoloskopie in Deutschland doch so breit angekommen. Was ich sehr ein gutes Konzept fand in manchen Studien, auch USA, die haben nationwide, haben die FIT-Tests geschickt und zwar mit der Post nach Hause zu den Patienten, sodass die Patienten natürlich besser erreichen konnten und einfach in diesen regelmäßigen 2-Jahres-Abständen diesen Fit nach Hause, den man selber machen konnte, auswerten und dann über den Hausarzt oder wie auch immer auswerten und dann eine entsprechende Aufforderung bekam, wenn der positiv war, eine Koloskopie zu machen. Das hat die Teilnahmeraten auch nochmal deutlich verbessert.
Ah ja. Und ein Kuvert, womit man es ans Labor schicken kann. Den Guaiac-Test konnte man ja noch selber machen. Oder der Arzt, jetzt geht es ins Labor. Ja, die Polen haben umgestellt. Die hatten Koloskopie im Angebot und haben jetzt die gesetzlichen Leistungen auf den IFOBT oder FIT-Test, den immunologischen Blutnachweis, umgestellt. Es kann auch sein, dass wir ja als eines der ganz wenigen Länder eine wirklich flächendeckende Versorgung mit Koloskopie erfahrenen Vorsorgegastroenterologen haben. Das ist sicher ein Punkt, der es leichter macht, dahin zu gehen. Die Sigmoidoskopie ist völlig out. Das hat man ja auch lange in Amerika propagiert, aus dem einfachen Grund, weil das Pflegekräfte machen durften, während die vollständige Koloskopie nicht. Aber das hat sich mit Ronald Reagan schlagartig geändert. Der hatte eine Vorsorge, Sigmoidoskopie, hat dann ein halbes Jahr später geblutet und hatte dann im Transversum ein Kolonkarzinom, was eben nicht durch die Sigmoidoskopie erreichbar war.
Ja, also das ist, glaube ich, nicht mehr Standard. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, ob wir die bösen Krebse eher im linken Kolon haben versus rechtes Kolon.
Ja.
Aber die Daten sind da widersprüchlich. Und es gibt Arbeitsgruppen, die haben gezeigt, dass wir genauso viele Tumoren auch auf der rechten Seite haben wie links. Ich würde immer eine komplette Koloskopie wünschen, wenn ich das unter Vorsorgeaspekten mache.
Habe ich mir, weil ich über der Altersgrenze liege, auch machen lassen von meinen Kollegen. Und ich muss sagen, war kein großes Problem. Das mit dem Abführen ist nicht so toll. Ich habe es über 2 Tage gemacht. Eigentlich muss man es heute nur noch über 1 Tag machen. Aber von der Untersuchung selber habe ich überhaupt nichts gemerkt. Dank des wunderbaren Propofols. Du kommst ja demnächst nach München, um beim Netzwerk gegen Darmkrebs zum Darmkrebsmonat auch einen Vortrag über die Qualität der Vorsorgekoloskopie zu sagen. Du hast ja deine Karriere angefangen, eigentlich hepatobiliär, von deiner Ausbildung bei Ansgar Lohse und hast dann komplett auf Endoskopie umgeschwenkt. Was sind denn die wichtigen Aspekte bei der Vorsorgekoloskopie, was ihre Qualität betrifft?
Da sind im Wesentlichen aktuell nach den Daten 3 Punkte zu nennen oder 3 bis 4, also die ordentliche und gute Darmvorbereitung.
Ja.
Denn man kann ja nur finden, was man sieht. Das bedeutet, je sauberer der Darm ist, je sorgfältiger die Vorbereitung gemacht worden ist, desto besser ist auch die Beurteilbarkeit.
Das kann man ja messen, wie sauber der ist. Da gibt es ja ein Instrument.
Genau, es gibt diese Boston Bowl Preparation Scores. Da kann man den Darm abschnittsweise mit einem Punktescore nach Darmsauberkeit scoren. Das in seinem Befund auch angeben, was das Ganze etwas transparenter macht.
Ist aber nicht verpflichtend in Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere.
Nein, ist nicht verpflichtend, wird jetzt aber in der Qualitätsleitlinie empfohlen, das zu tun. Wenn der Score zu schlecht ist, also der Darm zu unsauber ist, kleiner 6, wird eigentlich eine Wiederholung der Koloskopie empfohlen, innerhalb von einem Jahr.
Ah ja.
Damit man eine gute Einschätzbarkeit der Vorsorge hat, weil wir diese flachen Läsionen, wenn die stuhlbedeckt sind, natürlich auch nicht sehen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann das selber nochmal steigern, indem man eine Spülpumpe benutzt und den Darm auch abspült. Das macht sicherlich nochmal einen gewissen Unterschied auch in der Beurteilbarkeit. Der zweite Punkt ist, dass man die Vollständigkeit der Koloskopie dokumentiert, dass man eine Zirkumintubationsrate von mindestens 95% erreichen sollte.
Ja.
Das terminale Ileum unter Vorsorgeaspekten kann man machen, muss man aber nicht. Da gibt es auch Daten, die sagen, da ist der Zugewinn so minimal, dass das jetzt unter Vorsorgeaspekten nicht signifikant die Rate steigert, die man findet an pathologischen Befunden, nenne ich es mal.
Man muss aber, glaube ich, entweder den Appendix oder die Klappe fotografiert haben, um zu beweisen, dass man dort gewesen ist.
Genau, also eigentlich ja beides. Die Klappe kann man ja unter vielen Perspektiven fotografieren. Also der Appendix ist schon wichtig. Und wenn man das Zirkum gut gesehen haben möchte, dann sollte der Appendix schon dokumentiert sein. Der mitaus wichtigste Parameter für die Qualität einer Vorsorgekoloskopie, den man auch individuell bei sich selber messen kann, ist die Adenomdetektionsrate.
Also wie viel Polypen habe ich tatsächlich gefunden?
Genau.
Oder bei wie viel Prozent meiner Patienten
habe ich mindestens einen Polypen gefunden?
Wie hoch sollte die sein? Es gibt ja Länder, die geben 25% vor. Also jeder Vierte sollte ich einen, wenn sie über 50 sind, sollte ich einen Polypen gefunden haben. Gilt das noch oder kann man das noch steigern?
Wir hatten in Deutschland ja immer 25%. Jetzt haben wir nach den aktuellen Daten 30%.
Ah ja.
Weil die Studien, die es dazu gibt. Da gibt es Qualitätssicherungsstudien aus Österreich oder auch Polen und auch eine Arbeit aus den USA, die aber noch nicht Full Paper war, als ich zuletzt geschaut habe. Die zeigen einen deutlichen Anstieg der Kolorektalkarzinomrate, wenn man mit der das ist etwas komplex, dieser Parameter, muss ich erklären. Der Postkoloskopie kolorektalen Karzinomrate. Das ist diese PCCRC. Das sind die richtigen Intervallkarzinome, die dadurch definiert sind, dass sie frühestens 6 Monate nach der Indexkoloskopie auffallen. Also nicht früher, weil dann sind es eigentlich
Übersehene.
Dass die Adenomdetektionsrate damit invers korreliert ist und mindestens bei 25% beziehungsweise bei 30% kommt es zu einer deutlichen Senkung der Postkoloskopie-Kolorektalkarzinomrate.
Ja.
Und deswegen sind wir mit der Qualitätsleitlinie jetzt auf 30% auch hochgegangen. Mhm. Ganz neue Daten, da habe ich auf dem UAG ein Poster gesehen, die haben nochmal die vorhandenen Daten zusammengefasst, meta-analysiert, die zeigen, was kann man rausholen bei der Adenomdetektionsrate an Senkung der Postkoloskopie-kolorektalen Karzinomrate. Da kann man steigern bis 30%, bis 34% sieht man noch einen Effekt, aber danach dann halt nicht mehr.
Ah ja, ich muss für unsere Zuhörer dazu sagen, dass Frau Professor Denzer eine der maßgeblichen Autoren für die Qualität der Endoskopie-Leitlinie ist, bei uns in Deutschland durch die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Also über 34 geht nichts mehr. Spielt die Rückzugzeit eine Rolle? Das hat man lange postuliert, dass wenn man zu schnell macht, dann gab es so Sträußchen, die man aufs Endoskop stecken konnte, dann ging es dann schneller, aber man hat die Schleimhaut mehr gespreizt. Ich habe sowas immer geschenkt gekriegt von den Vertretern, aber eigentlich nie genutzt. Spielt Vergrößerungsverfahren oder Färbeverfahren bei der Detektionsrate heute eine Rolle in der Routine? Wie kann man die Qualität da noch steigern?
Also langsamer ist immer ein guter Ratgeber. Wir messen hier die Polypdetektionsrate in der Klinik. Da kann man ja auch ein paar Ranges machen. Mhm. Wenn die zu niedrig ist bei manchen Kollegen, dann guckt man doch nochmal auf die Zeit. Also die Mindestzeit sollte 6 Minuten Rückzug sein,
ja.
Eher schon fast 9. Da gab es eine gute randomisierte Studie, die gezeigt hat, dass man mit 9 Minuten mehr Adenome detektiert als mit 6 oder darunter. Da ist es ganz klar, dass manchmal einfach zu schnell zurückgezogen wird. Und wenn man das kombiniert mit einem Endowasher, dann kann man ja auch immer mal schön sauber machen zwischendurch. Dann ist die Zeit auch etwas gefüllter und man hat mehr zu tun. Mhm. Wichtig dabei, wenn man jetzt dazwischen ein Polypen abträgt, dann zählt das nicht zu den 6 oder 9 Minuten. Das muss man rausrechnen.
Ach so, okay. Das war mir nicht so klar. Ich dachte, die sind da mit drin. Polypen rausmachen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gibt es da auch Qualitätsunterschiede, dass vielleicht ein Karzinom aus einem Polyp, dessen Basis noch da war, oder bei serratierten Adenomen, die nicht vollständig waren, dass das daraus entsteht?
Also das glaube ich sicher. Nochmal einen ganz kleinen Punkt zurückzugehen zu der Detektion. Also die Abstandskappen und Aufsatzkappen, die würde ich schon nochmal erwähnen, weil es dafür auch gute Daten mittlerweile gibt, dass gerade diese kleinen Spreizerkappen die Detektionsrate nochmal deutlich erhöhen können. Also dieses mechanische Auseinanderziehen der Falten hilft manchmal. So als kleine Randnotiz vor der Frage der Qualität der Polypenentfernung.
Ja.
Qualität der Polypenentfernung ist sicher eine ganz entscheidende Frage. Wir haben ja unterschiedliche Polypen, klein, mittel, groß, sage ich mal, flach, suspekt vom Muster. Das heißt, man muss sich die Befunde gut anschauen und überlegen, ist das ein vielleicht schon kleines, frühes Karzinom? Dafür gibt es bestimmte Techniken. Also wir können die Wuchsform beschreiben, Paris-Klassifikation heißt das dann. Wir können das Oberflächenmuster nach verschiedenen Klassifikationssystemen uns anschauen mit virtueller Chromoendoskopie, das ist also Färbung auf Knopfdruck. Da können wir schauen, ob das Muster regelmäßig ist, ob sich das schon auflöst, ob das unregelmäßig wird. Das gibt einen gewissen Hinweis auf eine Frühkrebssituation. Oder sieht es ganz regelmäßig aus? Ist es ein ganz normales Adenom mit niedriggradiger Dysplasie. Und da muss man sich überlegen, wie trage ich das ab? Wie groß ist das? Wo liegt das? Kann ich das abtragen oder eben nicht? Also was nehme ich zum Abtragen? Mittlerweile haben sich die Kaltschlingen auch für die kleinen Befunde durchgesetzt, weil wir da sehen, dass die Komplettheit der Abtragung mit den kalten Schlingen auch bei kleineren Befunden, die ja in der Vorsorgeprolaskopie üblicherweise ambulant laufen, besser ist, als wenn wir da wie früher bei den ganz kleinen Sachen so eine Jumbo-Zange genommen haben oder eine Zangen-PE gemacht haben. Und das haben Studien gezeigt, die haben ganz gezielt aus abgetragenen Polypen zwischen 1 und 10 Millimeter oder 10 und 20 Millimeter Randbiopsien nach der Abtragung genommen. Die haben schon gezeigt, dass es diese inkomplette Resektion gibt und das heißt dann auch inkomplette Resektionsrate. Und interessanterweise sind diese Studien auch, man denkt ja, inkomplette Resektionsrate kleiner 10 Millimeter, das gibt's ja nicht, ne? Sollte es ja weniger geben als bei den Großen. Bei den Großen versteht man das. Nein, da waren die Daten gleich, ne? Da waren die, in beiden Gruppen gab es eine Rate, die ähnlich hoch war, in inkompletter Resektionsrate.
Ja.
Und eine andere Studie von Heiko Pohl, die CARE-Studie, die hat das dann auch später nochmal nachgeschaut, was ist aus den Patienten geworden, wo wir damals die inkomplette Resektion schon nachgewiesen haben in den Randbiopsien dieser abgetragenen Polypen. Und wo waren die und was ist da passiert? Und die haben dann eine deutlich höhere Rezidivrate in den Segmenten des Darmes, wo damals schon diese inkompletten Resektionen stattgefunden haben, nach, glaube ich, 5 bis 10 Jahren, 10 Jahren nachweisen können, als in den Segmenten bei den Patienten, wo überhaupt kein Polyp vorher war oder auch nicht reseziert wurde.
Ah,
also
ja.
Spielt die IRR, heißt die, eine entscheidende Rolle. Ja.
Das erklärt natürlich auch, warum, oder ist ein weiterer Grund, warum Menschen, die trotz einer Koloskopie, trotz einer Vorsorgekoloskopie tatsächlich noch an einem Kolonkarzinom erkranken können von 5 Jahren, wie das einem guten Freund von mir tatsächlich auch passiert ist. Trotzdem glaube ich, können wir zusammenfassen, durch Vorsorge senkt man die Rate zu erkranken sicherlich um 30%, wenn man das Programm in Anspruch nimmt. Und es gibt jetzt das Einladungsverfahren. Die Inanspruchnahme in Deutschland ist unter Männern deutlich geringer als unter Frauen. Wie wird die Entwicklung aus deiner Sicht sein? Mehr Stuhltests oder weiterhin Koloskopie in Deutschland?
Ich glaube, Deutschland ist zurzeit auf jeden Fall ein Koloskopieland. Es sei denn, wir bekommen ein nationales Programm, wo jeder den Stuhltest nach Hause geschickt bekommt, alle 2 Jahre mit Rückumschlag. Dann könnte ich mir vorstellen, wird sich das vielleicht etwas verändern. Aber ich glaube, das ist nicht angedacht und Deutschland ist eher ein Koloskopieland.
Dann wird das so bleiben. Also, ich freue mich, dich wieder zu diesem Thema zu sehen. Ich wollte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns wirklich in einer Tour de Force durch die Möglichkeiten und Grenzen der Darmkrebsverhinderung, Vorsorge und Frühbehandlung geführt hast. Für die Hörerinnen und Hörer, die das nachlesen wollen, es gab einen Artikel dazu zur Vorsorgekoloskopie im Dezemberheft der Fachzeitschrift Die Innere Medizin und zur Endoskopie gibt sogar im Januarheft jetzt irgendwas. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Ulrike Denzer, dass du heute bei uns warst.
Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite, hat großen Spaß gemacht.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.